Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und ich habe heute den Andreas Zitrosser zu Gast. Hallo Andreas.
Guten Morgen.
Der Andreas, der ist Fachmann, Experte für Ökologie der Tiere, Wildtierkunde, Verhaltensökologie, ist aktuell an der Universität von Südostnorwegen und parallel auch an der Uni für Bodenkultur in Wien beschäftigt. Das Spezialthema von Andreas sind Bären. Er arbeitet auch zu Wild und kleineren Raubtieren, aber der Schwerpunkt sind einfach die Bären. Und darum soll es heute einfach ganz schlicht auch gehen, um die Bären in Europa, würde ich jetzt mal sagen. Hauptsächlich Eisbären haben wir jetzt nicht so viel in unseren Gefilden, weiter oben im Norden, wer weiß. Aber bei uns ist es ja eher der Braunbär. Andreas, magst du einfach mal ein bisschen was zum Braunbär allgemein erzählen, vor allem zu dem, der in Europa vorkommt?
Ja, zuerst einmal danke für die Einladung zu diesem Podcast.
Ja, sehr gern. Ja,
okay, kurz zum Braunbären in Europa. Also in Europa gibt es ja nur eine Bärenart, das ist der Braunbär. Eisbären gibt es zwar auch in Europa, aber die gibt es nur, also nicht auf dem Kontinent Europa, sondern die gibt es erst oben auf Spitzbergen. Mhm. Und das ist der einzige andere Bärenpopulation in Europa. Also es bei uns gibt nur der Braunbär und das ist ja weltweit die gleiche Bärenart. Braunbär, der Grizzlybär in Nordamerika ist auch ein Braunbär. Das ist alles das Gleiche.
Aber der ist größer einfach, ne? Unterscheidet sich.
Ja, aber mein Gott, der ist halt ein bisschen größer, aber es ist trotzdem ein Braunbär.
Ja. Mhm.
Und also Braunbären waren ja ursprünglich über die gesamte nördliche Halbkugel sozusagen verbreitet, auch über gesamte Europa. Es gibt eigentlich kein Land in Europa, wo es ursprünglich natürlich keine Braunbären gegeben hat.
Oh,
mhm. Ja, und also natürlich, der Braunbär wurde so wie alle anderen oder die meisten anderen Großhabtiere, Bär, Wolf, Luchs in diesem Zusammenhang, durch den Menschen zurückgedrängt als Konkurrent, als direkter Konkurrent, vor allem zu anderen, mit Zugang zu anderen Wildtieren.
Aber auch zur Weidetierhaltung wahrscheinlich. Man hat dann schon früher seine Schafe, Rinder gefürchtet, denke ich. Und war auch genauso wie beim Wolf, wo man sagt, der reißt nachher unsere Tiere und auch Gefahr für den Menschen. Man denkt nur an Rotkäppchen und der Wolf.
Ja. Zum Glück heißt es nicht Rotkäppchen und der Braunbär. Ja, das ist ganz richtig. Natürlich auch, es geht auch sehr um die Nutztierhaltung. Und es hat ja schon Karl der Große, hat schon die ersten professionellen Wolfs- und Großraubtierjäger gehabt vor 1000 Jahren. Also unsere, die Geschichte der Ausrottung der Großraubtiere in Europa ist ja, die läuft schon seit 1000 bis 2000 Jahren vom Prinzip her. Im Moment, also seit den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat es in Europa ein Umdenken gegeben. Also diese Schutzgedanke an Tieren, also dass man Tiere nicht ausrotten soll, sondern als Population erhalten soll, ist halt damals so richtig sozusagen um sich gegriffen.
Ja, gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt noch, sag ich mal, in Zentraleuropa Bären oder musste man die sogar importieren? Also gab es in den Alpen beispielsweise noch kleinere Populationen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in den Alpen gab es nur mehr ganz, ganz wenige Bären, nur mehr ganz ein paar Individuen, vor allem in den norditalienischen Alpen. Sonst war vom Prinzip bei der Braunbär in den Alpen weg. In Österreich, ich komme aus Österreich, aus Kärnten, ganz im Süden an der Grenze zu Slowenien. Wir haben eigentlich immer Einzeltiere in Kärnten gehabt, die aus der damaligen jugoslawischen Population, sozusagen von Balkangebieten, immer wieder eingewandert sind. Aber man kann nicht wirklich von einer mitteleuropäischen Braunbärenpopulation reden. Damals, also da, wo es noch Braunbären gegeben hat, das war in Skandinavien, in Schweden, vor allem in Rumänien, in den ehemaligen, also heutzutage in den ehemaligen Ostblockländern, im Balkangebiet, Jugoslawien, bis runter nach Griechenland und ein paar vereinzelte Braunbären in Italien, in der Nähe von Rom im Nationalpark und auch in Spanien in ein, zwei kleinen Populationen. Ansonsten waren wir relativ erfolgreich mit der Ausrottung des Bären. Also es waren immer weniger Populationen da.
Ich habe jetzt eine Zahl vom WWF, weiß nicht, wie ganz aktuell die ist, dass es weltweit momentan 200.000 Braunbären noch gibt, wo halt eben auch Grizzly und Kamtschatka und Kodiakbär und diese ganzen, sag ich mal, Unterbraunbärarten auch drin sind. Weiß man denn, wie viele in Europa momentan herumziehen?
Ja, also die Frage ist, ob man Russland sozusagen jetzt dazu rechnet. Russland hat ja immer eine große Braunbärpopulation gehabt, aber man in in Europa kann man sicherlich davon ausgehen, dass es so zwischen um die 20.000 Braunbären insgesamt gibt, wo die größten Populationen sind in Skandinavien. Mhm. Da gibt es so circa 3.000 Braunbären, vor allem in Schweden. Finnland gibt es circa 1.000. In den Karpaten, vor allem in rumänischen Karpaten, circa 6.000. Also was man so in den Dinariden, also was man als Balkan bezeichnet, circa 2.000, 3.000 Tiere. Und da gibt es auch mehrere kleinere Populationen, auch in den baltischen Staaten. Also so circa zwischen 15.000 und 20.000 Braunbären gibt es in Europa zusammen. Und natürlich, wenn man Russland dazu legt, dann werden es noch ein paar mehr.
Okay. Kann man denn sagen, dass die Bären wieder auf dem Vormarsch sind? Also breiten die sich mählich doch wieder mehr aus, erobern die mehr Reviere?
Also das kann man sagen für alle drei Großraubtiere, für Bär, Wolf, Luchs, die befinden sich vom Prinzip her seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder im Vormarsch. Mhm. Nur relativ langsam natürlich, aber die Populationen nehmen zu, vor allem aufgrund dieses politischen Umdenkens, das damals stattgefunden hat, dass es mehr hin zu Schutzgedanken, anstatt vom Ausrotten weg zum Schutz der Tiere. Und vom Prinzip her befinden wir uns jetzt in einem Zeitalter der Rückkehr der Großraubtiere in Europa.
Na gut, auch in Deutschland.
Auch in Deutschland, ja.
Ich habe den Wolf vor Augen. Ich bin im Schwarzwald und da ist jetzt auch, ja, im Südschwarzwald hat man so das erste Rudel jetzt. Ne? Also merkt man auch, es waren Einzeltiere, die zugewandert sind und jetzt eben Rudelbildung. Ist denn in Deutschland auch der Bär als wirklich wieder heimisch denkbar? Man denkt ja 2006 den Problembär Bruno. Mhm. Also ich meine, klar, ein Problem war er eher für die Menschen als für sich oder für die anderen Bären, denke ich mal. Der wurde ja, kaum hat er ein paar Tatzen in Bayern gehabt, war er nicht mehr. Ne? Also muss man ganz klar sagen, das wäre nicht gut gegangen. Und Deutschland ist ja recht dicht besiedelt. Kannst du dir vorstellen, dass man auch irgendwie wieder einen Raum für einen Bären oder mehrere Bären hat?
Also von der naturräumlichen Ausstattung gibt es in Deutschland genug Gebiete, wo Braunbären überleben können. Also das glaube ich nicht, ist nicht das Problem. Die Frage ist, ob wir das zulassen und mit welchen Zahlen wir das sozusagen zulassen. Also biologisch hat der Bär kein Problem, in Gebieten zu leben, wo es auch Menschen gibt. Also das ist für einen Bären überlebenstechnisch überhaupt kein Problem. Die Frage ist, lassen wir es zu oder nicht? Und wenn man sich anschaut, wo es die großen Bärenpopulationen gibt, also Slowenien ist eines der kleinsten Länder der EU und hat aber eine der größten Bärenpopulationen. Das ist auch relativ dicht besiedelt. Also möglich, biologisch gesehen, ist es möglich, dass der Bär in Deutschland lebt. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist, was machen wir damit? Wollen wir es zulassen? Und das ist sozusagen der Knackpunkt. Und also Problembär Bruno, der 2006 war das,
ja,
sozusagen durch die Gegend gezogen ist. Und da kommen ja auch ein bisschen, das hängte auch mit dem Unfall vor kurzer Zeit in Italien zusammen, vom Prinzip her.
Das war im Frühjahr dieses Jahr, ich sage es nochmal kurz für Leute, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, da ist ein im Trentino, im Val di Sole, ein 26-jähriger Jogger angegriffen worden. Der hat sich, habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, wohl auch ziemlich lang mit dem Stock gewehrt, hat man so an den Kampfspuren wohl gesehen, aber richtig, der Bär war halt besser, oder die Bärin in dem Fall. Ne?
Ja. Also Problembär Bruno, also dazu muss man Folgendes sagen. Im Trentino gab es ja damals diese letzten Alpenbären, da wollte man zur Stützung dieser Population, hat man da Tiere aus Slowenien dazu eingesetzt.
Waren das zwei Unterarten, zwei verschiedene?
Nein, das ist alles der Braunbär, also das ist keine Unterart.
Genetisch
genau das Gleiche, nein. Und es gab damals, also kurz nach der Aussetzung, das hat ja relativ gut funktioniert, die Bären haben sich vermehrt, es gab damals Hinweise darauf, dass das manche Leute Bären gefüttert haben.
Ah,
ja, und Bruno war der Nachkomme einer Bärin, von der wir wissen, dass sie von Menschen gefüttert wurde.
Der hat's gelernt, ne?
Der hat's gelernt. Die jetzige Bärin, die den unverfrucht hat, also das ist JJ4, nennen sie, wird sie so in der Vorsprache genannt, ja. Die stammt von der gleichen Gruppe ab. Also die hat das auch mitbekommen als Jungtier. Mhm. Und da liegt eben das große Problem vom Umgang, im Umgang mit Bären. Sobald ein Bär einen Menschen mit Futter verbindet, das sind dann die Problemtiere. Mhm. Und Bruno war ein Tier, das von der Mutter gelernt hat, für einen Menschen geht wenig Gefahr aus. Oder vor allem, er hatte Menschen dann mit Futter verbunden, hatte Scheu vor Menschen verloren. Ja. Und das sind dann die Problemtiere. Und das war Bruno damals, der vor Menschen wirklich die Scheu verloren gehabt hat. Ja. Und auch der jetzige Bär oder die jetzige Bärin, die den gleichen Hintergrund, die gleiche Geschichte hat, die gleiche Familie sozusagen.
Ja. Ja.
Und man muss auch sagen, also 99,9% der Bären sind vollkommen problemlos. Können mit Menschen umgehen, das heißt, sie flüchten von Menschen. Mhm. 0,1% kann problematisches Verhalten zeigen, das normalerweise dadurch entsteht, dass wir mit unserem Umgang, dass wir mit dem Bären richtig umgehen können. Mhm. Also das heißt, sie sind gefüttert worden oder haben Zugang zum Müll gefunden. Und diese Bären muss man dann meiner Ansicht nach sehr schnell aus der Population entnehmen, auch wenn es
weht. Sie nicht weitertragen, ne? Dieses nicht Wissen, der Mensch, das bedeutet Futter und zwar eine Easy-Futterquelle. Und wenn das nicht rausrückt, kann man da auch mal tatzengreiflich werden. Ne?
Wie so. Sobald ein Bär sozusagen diese Scheu von Menschen verloren hat, dann muss man eine Population entnehmen. Da muss man natürlich auch, also zwischen natürlichem und unnatürlichem Verhalten ein bisschen entscheiden. Also nur weil ein Bär jetzt sozusagen in der Nähe von Menschen auftaucht, heißt doch lange nicht, dass der Bär die Scheu vor Menschen verloren hat. Also wir in Skandinavien, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Bären in Skandinavien, aber auch in vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt. Also Bären, also die größte Gefahr für einen Bären, vor allem für eine Bärenmutter und ihre Jungen, sind ja männliche Bären. Mhm. Und diese versuchen sozusagen, die Jungen umzubringen, um Zugang zur Paarung mit der Mutter zu erlangen. Ja. Das ist sexuell selektiert, Infantizid nennt sich das. Aber jedenfalls die Art und Weise, wie Bärinnen mit Jungtieren den Männchen ausweichen, ist, die gehen dahin, wo die Bärenmännchen nicht hingehen wollen. Und das sehen wir in Skandinavien. Zum Beispiel sieht man auch in eine Anlehnung, ist in relativer Nähe zu Menschen. Das heißt, dass da manchmal tauchen Bärenmüttern mit Jungen in der Nähe von, relativer Nähe von Siedlungen auf. Das ist noch lange kein unnatürliches Verhalten. Das ist ganz natürlich, weil sie versucht, Bärenmännchen während der Paarungszeit zu umgehen.
Aber die Bärenmännchen vermeiden die Menschen extremer als Bärenmütter demnach, ne?
Also vom Prinzip her versuchen die meisten Bären Menschen räumlich und zeitlich zu umgehen. Also wir sehen, also dass Bären, also in relativer Distanz, also einen größeren Abstand von Menschen bevorzugen. Mhm. Also die Gebiete, die jetzt weiter weg sind von Menschen. Das heißt ja noch lange nicht, dass ein Bär Wildnis braucht, überhaupt nicht. Mhm. Also man hört immer wieder das Argument, wir haben nicht genug Wildnisgebiete. Ein Bär braucht keine Wildnis. Ein Bär kann in ganz normalen Forst, Wald oder wie es in Mitteleuropa gibt, das kann er überleben. Er braucht keine unberührte Natur oder Wildnis.
Auch halt Rehe oder andere Beute, die er da findet, ne?
Also ein Bär frisst er hauptsächlich vegetarisch und manchmal hauptsächlich auch die Tiere, er reist wenig. Tiere, manchmal reißt er natürlich Nutztiere, aber vom Prinzip her frisst der Bär eher Aas, als dass er selbst jagt und dann sehr viel vegetarisch. Mhm. Und also der Bär hat überhaupt kein Problem, in einem Nutzwald zu leben.
Okay.
Nur, wie wir mit dieser relativen Nähe sozusagen zu Bären umgehen. Wie gesagt, was die Bärenmännchen versuchen, eher den Menschen zu umgehen. Mhm. Und Bärenmütter mit Jungtieren, die nutzen das aus, sozusagen in der Paarungszeit und befinden sich halt sich da eher in relativer Nähe. Wenn ich sage relativer Nähe, das heißt nicht, dass sie jetzt unbedingt in Siedlungen reingehen und dort kampieren, sondern dass sie sich halt näher zu bewohnten Gebieten hinwagt und das dann häufiger gesehen wird. Das heißt, das ist kein unnatürliches Verhalten, sondern ganz im Gegenteil, das ist sogar ein sehr natürliches Verhalten. Nach der Paarungszeit, die Paarungszeit ist im Frühjahr beim Bären, nach der Paarungszeit sind diese Bärenmütter mit ihren Jungen wieder im Wald.
Mhm. Aber das ist eigentlich ganz raffiniert zu sagen, ich bin eigentlich in der relativen Nähe zu Menschen geschützt mit meinen Jungen, vor allem meine Jungen. Okay, also wenn man mal Bären begegnet mit kleinen Bären, also eine Bärin mit Kindern, muss man nicht sofort Riesenalarm schlagen, sondern kann sich denken, Mensch, die nutzt das eigentlich aus, dass hier mehrere Menschen sind und Papa Bär hat da sozusagen weniger Chancen, an die Kleinen ranzukommen. Ja, als Wanderer ist das natürlich auch immer wieder ein Thema. Nicht, dass man jetzt ständig Bären begegnet, auch beim Wandern in den Alpen nicht. Mhm. Aber es schwingt ja doch immer so ein bisschen mit, wenn man jetzt doch mal in einsamere Gegenden geht, dass die Furcht einfach ein bisschen da ist. Weißt du denn, dass es viele komische Begegnungen Wanderer-Bär gab? Oder wie siehst du dieses Verhältnis?
Ja, da muss ich ja dir Gegenfrage stellen, was ist viel?
Ja, gut.
Also in einem Gebiet, wo es Bären gibt, werden Menschen und Bären werden sich einander begegnen. Allerdings, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich in Europa in einem Bärengebiet fahre und dass ich einen Bären sehe, der ist äußerst gering. Zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Schweden her. Ich arbeite viel in Schweden und Schweden gibt ca. 3000 Bären und ich kann fast garantieren, wenn wir in Schweden im Wald wandern gehen, dass wir auf einen Bären treffen, ohne das zu bemerken.
Ah, wollte gerade sagen, man sieht ja wohl nicht jedes Mal einen Bären, wenn man in Schweden wandern geht. Okay.
Wir führen in Schweden sogar Versuche durch. Wir haben ja also Bären mit Halsbandsendern, mit so Satellitensendern. Und wir machen experimentelle Begegnungen zwischen Bären und Menschen, führen wieder durch. Das heißt, was wir da machen, wir haben einen Bären mit GPS-Sender, wissen, wo der Bär ist. Und wir versuchen dann an diesem Bären in circa einem Abstand von 50 Meter, das ist einfach unser Versuchsdesign, an den Bären vorbeizugehen und zu testen, wie der Bär dabei reagiert.
Und ob dann überhaupt siehst, wahrscheinlich. Ob er
genau. Und wir haben das in Schweden mit fast über 400 Mal gemacht. Ja. Mit erwachsenen Männchen, mit erwachsenen Weibchen, mit Jungtieren und so weiter und so weiter. Also wir sehen den Bären in 10% der Fälle sehen wir den Bären. Also das heißt, wir wissen, dass der Bär da ist. Wir gehen in diesem Fall auch bewusst auf den Bären zu. Wir sehen den Bären aber fast nie. Also das heißt, wenn wir...
Der ist ja eigentlich auch nicht so klein, ne? Also der versteckt sich dann schon recht gut.
Oder? Also wir sehen zwei Reaktionsformen von Bären vom Prinzip. Bei einerseits, die meisten Bären laufen einfach davon, so circa, die bemerken einen relativ großen Abstand von circa 300 Metern, merken sie, da kommt der Mensch, hoppala. Mhm. Und dann werden sie unruhig und wenn man näher kommt, dann die meisten laufen einfach davon. Mhm. 80% laufen davon, so ist es einfach. Manche Bären, also es gibt auch die andere Variante, dass sie denken, okay, da kommt der Mensch, muss ich nicht davonlaufen, was mache ich? Ich mache mich klein und verstecke mich. Mhm. Und das ist das, was vor allem die größeren, ein bisschen selbstbewussteren Bärenmännchen machen, die laufen nicht unbedingt davon, sondern die so wie es ja Hause sozusagen ist, in der Sasse versteckt.
Ja.
Das macht auch ein Bär, die legen sich oft in dichteres Gebüsch hinein und die warten ganz einfach ganz ruhig ab, bis du als Wanderer vorbeigegangen bist und lassen ihn dann weitergehen.
Aber es ist schon erstaunlich, weil es ist ja schon ein Riesenviech, so ein Bär, dass man den Rasen übersieht, okay, aber ich denke immer, wenn ich so 2 Meter an einem Bär vorbeigehe, selbst wenn der sich duckt, man muss ihn doch eigentlich sehen, aber da hast du natürlich mehr Erfahrungswert, wenn du sagst, nee, der kann sich schon gut verstecken, muss ich sagen. Ja,
auf 2 Meter Abstand ist schon möglich, dass man ihn gut sieht, aber also wie gesagt, wir haben in knapp 400 dieser Versuche, wir sehen den Bären in 10% aller Fälle und wir versuchen bewusst sozusagen an den Bären vorbeizugehen. Was man natürlich auch sagen muss, wir versuchen Wanderer zu simulieren. Also wir versuchen nicht Jäger zu sein. Ein Jäger geht ja leise durch den Wald, versucht die zu sehen. Währenddessen ein Wanderer geht normalerweise durch den Wald, also er schleicht nicht durch den Wald, sondern geht normal und wenn man in einer Gruppe ist, dann redet man auch normal. Ja. Und wir versuchen dieses Verhalten zu simulieren. Mhm. Und also als normaler Wanderer, wenn man sich normal durch die Gegend bewegt und redet und der Bär das mitkriegt, da werden, wie gesagt, 99,9% aller Bären werden dich in Ruhe lassen. Mhm. Und wenn man das Ganze, also die Gefahr, die von Bären ausgeht, ein bisschen in Relation setzt, und die, da denke ich jetzt an Kühe. Ich habe eine Kollegin, die gerade in der Schweiz von Kühen angegriffen und verletzt worden ist. Mhm. Also es gibt in Deutschland, ich habe das mal gegoogelt, 2021 gab es 4.700 meldepflichtige Unfälle mit Kühen und 7 waren tödlich. Mhm. Also wenn man jetzt die Bären, wenn man zum Beispiel in Italien hernimmt, es gibt vielleicht, ja, was weiß ich, sagen wir mal, zwischen 50 und 100 Bären, die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt einen Bären sieht, ist äußerst gering. Und das, die Wahrscheinlichkeit, dass dann dass das zu einem dramatischen Zwischenfall mit einem Bären kommt, ist noch geringer. Und natürlich, also dieser tödliche Unfall, der da passiert ist, der ist dramatisch, entsetzlich, fürchterlich. Das muss man ganz einfach sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist extrem gering.
Okay, also man muss schon auf einen Bär mit schwierigem familiären Background treffen, dass das als Wanderer irgendwie knifflig wird. Die meisten Bären gehen stiften. Ich hatte es mal, war in der Hohen Tatra auf dem Zeltplatz, auf dem offiziellen Campingplatz. Da habe ich gedacht, boah, die haben mal einen hohen Zaun drumherum und jedes Mal um 18 Uhr ist die schwere Campingplatztür zu und mit Elektro gesichert. Unser Zeltnachbar, der ist mit seinem Hund geistig gegangen. Mhm. Und direkt im Anschluss an das Campinggebiet stand er plötzlich eben auch Auge in Auge mit dem Bären und hat gesagt, sowohl sein Hund als auch der Bär haben kurz überlegt, was machen wir, und jeder ist seines Wegs gegangen. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich, ach, das ist vielleicht doch ganz schick, wenn man so einen Zaun drum hat, weil klar, Campingplatz hast du halt auch Futter oder es riecht nach was zu essen, was so ein Bär vielleicht auch interessant findet. Und wenn es so ein Gebiet ist, wo ein, zwei vielleicht schon die Scheu vor Menschen ein Stück weit verloren haben, kann es knifflig werden. Aber genau, wie verhalte ich mich denn, wenn ich weiß, ich bin in einem Bärengebiet? Also in der Hohen Tatra wurde dieses Campingproblem, hohen Zaun, Elektro gemacht. Mhm. Aber ich bin ja auch so, gerade in Schweden, Norwegen ist man ja oft auch wirklich in der Pampa unterwegs. Da gibt das Jedermannsrecht. Man kann überall zelten, solange man jetzt nicht auf Privatgrund ist und nur für eine Nacht und keinen Müll hinterlassen. Mhm. Eben, da kommt man dann vielleicht auch mal in eine Ecke, die ein Bär auch schick findet.
Ja, ganz sicher. In Schweden passiert das ganz sicher. Also folgendes, ich bin ja viel im Wald unterwegs in Norwegen und Schweden. Also ich habe überhaupt keine Angst vor Bären. Das hat natürlich auch vielleicht was mit meinem Beruf zu tun, aber ich treffe auch keine weiteren Verhaltensmaßnahmen. Wenn man sicher gehen will, dass man keinen Bären trifft, also vom Prinzip her, red mit jemandem. Wenn du dich unsicher fühlst, mach auf dich aufmerksam. Wenn du allein bist, red mit dir selbst, sing was oder pfeif oder vor dich hin, was auch immer. Wenn du mit einem Freund durch die Gegend gehst, red einfach. Mach auf dich aufmerksam.
Aber nachts schlafe ich ja. Gut, wenn ich extrem schnarch, macht es auch Geräusche, aber ein leiser Schläfer.
Also was man vor allem in Nordamerika sagt, dazu muss man den Unterschied machen, nordamerikanische Braunbären, da passieren bedeutend mehr Unfälle als in Europa.
Ja, da hört man auch immer wieder, man muss das Zeug wirklich sein Essen in den Baum hochzerren oder bärensichere Kanister. Da gibt es ja auch viele, die mit Bärenblöckchen extra wandern am Rucksack, um eben noch lauter zu sein. Also da scheint es nochmal eine andere Hausnummer zu sein, der Umgang.
Ja, das ist in Nordamerika, muss man bedeutend vorsichtiger sein als wir in Europa.
Also, aber woran liegt das?
Also vermutlich liegt es daran, dass das in Europa durch die 1000 bis 2000 Jahre lange direkte Ausrottungsverfolgung, also das Management will seit circa 1000 Jahren in Europa, ist ja den Bären auszurotten. Mhm. Möglicherweise hat da eine gewisse Verhaltensselektion stattgefunden, dass in Europa nur die vorsichtigsten Bären überlebt haben.
Ja gut, okay, und die haben es den Nachkommen irgendwie auch beigebracht wiederum. Sozusagen. Achtung, Mensch ist nicht ganz so harmlos, wie er aussieht, schmeckt zwar vielleicht in Teilen lecker, aber hat auch ein Gewehr oder eine Axt oder kann sich wehren. Ne?
Ja, also, und währenddessen in Nordamerika, da ist der Grizzlybär oder Braunbär, der ist innerhalb von knapp 100 Jahren ausgerottet worden, zwar erst wie die sozusagen die weißen Siedler mit gut funktionierenden Gewehren gekommen sind. Und dadurch hat sich der Braunbär in Nordamerika weniger Zeit gehabt, sozusagen sich verhaltensmäßig anzupassen. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber der Faktum ist, dass Braunbären in Nordamerika ein bisschen aggressiver sind als Braunbären in Europa.
Okay.
Ich muss sagen, der Braunbär in Europa ist der freundlichste Braunbär, den es gibt vom Prinzip her. Aber also wenn sich jemand vor einem Braunbären in Europa fürchtet, also was ich empfehlen würde, wenn du wanderst und da redest, mach auf dich aufmerksam. In der Nacht würde ich einfach suchen, wenn du kannst ja, wenn du was isst, zum Beispiel, isst ca. 200-300 Meter entfernt vom Zelt. Ja. Und dann hat das, wenn du dann sozusagen dein Proviant, dann musst du nicht im Zelt drinnen liegen haben, leg den woanders hin und dann schlaf in den Zelt 200 Meter weiter weg, dann sollte das vom Prinzip her kein Problem sein.
Ja, okay, das ist natürlich auch ein guter Trick, Essen und Schlafstätte wirklich trennen, aber klar, also im Fjell hast du oft auch keine Bäume, also man hätte ja auch gar keine Chance, sein Essen in den Baum hochzuziehen.
Ja, aber wenn du es 200 Meter vom Zelt entfernt und einen Stein legst, dann kann auch nichts passieren, ja.
Und der Bär interessiert sich dann garantiert eher für das Essen als für den Menschen.
Normalerweise schon, ja.
Okay, und ansonsten darf man, was ja sonst manchmal verpönt ist, ein bisschen leise sein in der Natur, gerne im Bärengebiet ein bisschen lauter wandern, auch gerne lachen und mit den anderen reden, wo man manchmal sagt, boah, die Wanderer in Gruppen, die quatschen die ganze Zeit, aber es ist ein super Bärenschutz. Muss man
richtig,
also,
ja.
Man darf sich dann etwas lauter verhalten, das ist dann gar nicht verkehrt. Was mache ich dann, wenn ich jetzt doch mal einem Bären begegne? Also angenommen, man steht wirklich Auge in Auge, der hat gar keinen Bock, sich zurückzuziehen, oder ist eine Bärin, die Junge dabei hat und da vielleicht auch ein bisschen logischerweise empfindlicher reagiert oder man hat was super Leckeres, was der Bär gern haben würde im Rucksack und jetzt steht man halt doch da.
Also vom Prinzip her, es gibt ein paar Situationen, wo eine Begegnung mit einem Bären ein bisschen knifflig sein kann. Also sein kann, aber nicht unbedingt sein muss.
Ja.
Also eine Bärenmutter mit ihren Jungen, die kann sozusagen diese verteidigen. Das macht sie auch, wenn es sein muss. Also treffe ich auf eine Bärenmutter mit ihren Jungen, da sollte ich versuchen, nicht zwischen Mutter und Jungen zu geraten. Und eine andere, ein bisschen knifflige Situation kann sein, wenn man zum Beispiel ein Bär, ein Aas gefunden hat oder bei einem toten Hirsch, was auch immer frisst, und du überraschst den Bären dabei, dann kann es sein, dass er seine Futterquelle verteidigen will. Und eine dritte mögliche Situation für einen normalen Wanderer ist, also wenn man einen Hund hat, der Hund, wie zu gehören, ein bisschen durch die Gegend trifft auf einen Bären, der Bär, also etwas sein kann, dass der Bär sozusagen den Hund ein bisschen angeht. Was macht der Hund? Er läuft zu seinem Besitzer, versteckt sich hinter seinem Besitzer und dann plötzlich steht ein Bär vor dir. Ja. Also Hunde eher alleine behalten in Bärengebieten.
Ja.
Wenn man eine Bärenmutter mit Jungen sieht, da würde ich mich sozusagen einerseits auf mich aufmerksam machen und andererseits dann versuchen, mich langsam zurückzuziehen. Prinzipiell trifft man auf einen Bären im Wald, gibt dich als Mensch zu erkennen.
Ja, eben, da gibt es ja so unterschiedliche Vorschläge. Okay, wegrennen soll man nicht, weil man sonst vielleicht doch den Jagdtrieb weckt. Mhm. Manche sagen, man soll sich extrem groß machen und brüllen, damit man, da habe ich aber ausgefüllt, das könnte den Bären ja auch irgendwie, oh, da kommt ein großer Gegner, dem gebe ich mal eins. Langsam also, zurückziehen, es spricht halt gegen alle Instinkte, die man hat, wenn man so einem Tier begegnet, glaube ich.
Das kann man, ja, möglicherweise. Na, aber es ist folgendes. So, man muss von den verschiedenen Situationen ein bisschen unterscheiden. Also triffst du auf einen Bären, also wenn du den jetzt nicht wirklich total überrascht hast, und zum Beispiel, du gehst um ein Eck, plötzlich steht ein Bär einen Meter vor dir. Ja. Und da werden vermutlich beide erschrocken reagieren.
So wie es halt beim Hitzwetter in der hohen Tatra ging, ne? Unversehens.
Ja. Aber also, normalerweise sieht man einen Bären in einem gewissen Abstand, halte Abstand. Und das Erste, was die Leute sagen, wenn du einen Bären siehst, freu dir mal, weil das ist nicht so oft, dass man einen Bären sieht. Da ist es erstmal freuen. Und wenn du einen Bären in einem gewissen Abstand siehst, dann bleib stehen, zieh dich langsam zurück. Mhm. Wenn der Bär dich bemerkt hat, normalerweise wird sich der Bär versuchen, zurückzuziehen. Was in dem Zusammenhang wichtig ist zu erwähnen. Also man glaubt, wenn sich ein Bär auf die Hinterbeine stellt, dass das eine aggressive Reaktion ist. Ist es aber überhaupt nicht. Folgendes, ein Bär sieht relativ schlecht, er hört sehr gut und riecht ganz hervorragend, aber er sieht relativ schlecht. Also wenn man sich das vorstellt, was mache ich, wenn ich bei einem Fußballmatch bin und ich sehe nichts runter? Ja, dann stehe ich auf und stelle mich auf die Zehenspitzen.
Okay.
Besser zu sehen. Dass der Bär macht das Gleiche. Wenn er nichts nicht gut riecht oder nicht hört, was passiert, dann stellt sich auf die Hinterbeine, um zu sehen, was los ist. Einfach um einen besseren Überblick zu bekommen. Mhm. Also ein Bär, der sich auf die Hinterbeine stellt, der versucht, einen besseren Überblick zu bekommen. Das ist kein aggressiver Bär. Ganze Gegenteil.
Der Bär wäre sowieso auf 4 Pfoten, ne? Also wenn der wirklich angreifen wollte, wäre er mit 4 Pfoten besser drin als 2.
Ganz richtig. Also ein Bär greift normalerweise auf 4 Beine an. Er stellt sich nicht auf die Hinterbeine auf und geht dann langsam auf dir zu. Das sieht man vielleicht in den Filmen, aber es ist nicht so, wie das funktioniert. Mhm. Also sehe ich einen Bären auf einen gewissen Abstand, dann bleibe ich stehen und schaue mir den Bär mal kurz an und dann ziehe ich mich zurück.
Und Augenkontakt? Gucke ich dem ins Gesicht oder lieber an ihm schräg vorbei oder lieber auf dem Boden?
Also wenn ich einen Bären sehe, ich schaue den Bären an, weil ich will ja wissen, was der Bär macht.
Ja, ja, gut.
Aber also
du musst ja auch aus beruflichen Gründen eher gucken, das ist schon
klar. Also dieses direkte in die Augen starren, also ich glaube nicht, dass das große Problem ist, dass der Bär das als Konfrontation betrachtet. Okay. Also ich schaue einen Bär, also wenn das mir, wenn ich einen auf einen Bären trifft, knappen Abstand, ich bleib stehen und ziehe mich langsam zurück und gebe mich einfach als Mensch zu erkennen, dass der Bär weiß, okay, was ist das? Und normalerweise, dann dreht sich der Bär um und haut ab. Das ist die normale Reaktion. Sollte ein Bär eine aggressive Reaktion zeigen, was ich meine mit aggressiv, ist zum Beispiel, was diese Bärin in Italien schon gemacht hat, die war ja schon vorher bekannt, dass sie problematisches Verhalten hat. Die ist ja vorher schon Menschen nachgegangen. Und dann hast du einen Bären, der auffälliges Verhalten zeigt, wo du dir dann überlegen musst, den müssen wir eigentlich der Population nehmen. Mhm. Also falls du auf einen Bären triffst, der unerwarteterweise eine aggressive Reaktion zeigt.
Das wäre Zähnefletschen, auf dich zukommen, Tatze heben oder?
Also wenn was passieren kann, zum Beispiel, das ist ein hypothetisches Beispiel, du gehst jetzt, plötzlich triffst du auf eine Bärenmutter mit Jungen, die auf einen toten Hirsch frisst und im Wald, also plötzlich unter ganz kurzer Abstand. Das kann sein, dass der Bär da sozusagen aggressiv reagiert, aber sie fletschen nicht die Zähne, was Bären manchmal machen, wenn man sie sozusagen überrascht, sie haben so eine Art Bustendes, das hat sich ein bisschen so als Zwischending zwischen Ausschnaufen und Bellen an. So. Also wenn man das hört, dann, das ist dann ein Bär, der leicht aggressiv nervös ist. Mhm. Und der hat so eine Art schweres Schnaufen, bellendes Schnaufen. Das ist ein Warnzeichen, wo der Bär sagt, hoppala, da ist irgendwas, das passt mir nicht, das weiß nicht, was ist, also bleib weg von mir.
Ja.
Was man manchmal auch hören kann, dass das Bären so Art, da muss man schon relativ nah sein, das hört man wirklich nur sehr selten, dass sie so eine Art, dass diese Schnaufen auch ein bisschen mit Zähne klicken. Dass Bären sozusagen die Zähne zusammenschlagen, sozusagen die Luft beißen.
Also nah will ich eigentlich gar nicht dran, dass ich das höre.
Richtig, also das sind Zeichen, dass der Bär ein eher defensiv-aggressives Verhalten hat.
Und was man so in Filmen sieht, dieses
das machen wir. Show? Das ist eine gute Show, ja. Ja. Und wie gesagt, die Chance ist äußerst niedrig, sollte ein Bär sozusagen einen wirklich angreifen.
Das heißt, er fängt an, langsam auf mich zuzugehen oder geht es dann ratzfatz?
Ja, also normalerweise geht das ratzfatz.
Okay, also der steht erstmal, überlegt sich, schnauft, klickt mit den Zähnen und dann kann es eigentlich schon zu spät sein, wenn es dahin kommt.
Also ja, also wenn man einen Bären überrascht, dann kann es schnell gehen. Da müssen wir mehrere Dinge voneinander unterscheiden hier. Also der Bär greift einen Menschen nicht an, um Beute zu machen. Es ist normalerweise eine rein defensive Reaktion, um eine Gefahr abzuwehren. Mhm. Also es gibt weltweit wirklich keine belegten Fälle, wo Braunbären Menschen als Beute, also verfolgen, angreifen und dann dazu zum Fressen.
Das ist ja gut, wenn er eher so ein Grasfresser ist, ist er ja nicht der aktivste Jäger.
Ja? Also Bären können, also wenn sie wollen, können Bären sehr wohl jagen, nur sie machen es wenig, weil es einfach energetisch aufwendig ist und sie alles fertig genug finden. Aber wie gesagt, also für den Braunbär sind wir keine keine, sind ja kein Beuteobjekt. Mhm. Also er wird uns nicht also nachgehen, um sozusagen, wie was zum Beispiel ein Löwe machen kann, dass er Menschen jagt und frisst. Ja. Das macht der Braunbär nicht. Also wenn der Braunbär dich angreift, ist das nahezu jedes Mal wirklich eine defensive Reaktion. Mhm. Und falls es dazu kommen sollte, also als erstes mach auf dich aufmerksam. Du bist ein Mensch und wenn du siehst, dass der Bär wirklich auf dich zulauft, dann kannst du auch schreien an.
Also wirklich groß machen, anbrüllen.
Das das ist dann wirklich schon die, wie soll man sagen, da ist es wirklich schon brenzlig, wenn du dazu kommst. Und die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass es dazu kommt, ist äußerst gering. Aber falls es so weit kommt, schrei den Bären an, mach dich groß. Und wenn der Bär dann sozusagen wirklich, wenn du siehst, er greift dich an, dann am besten ist, sich auf den Boden legen, mit dem Gesicht nach unten am Boden legen und Nacken, also die Hände in den Nacken legen und zwar ein bisschen in der, wie sagt man so, in der Fosterstellung, also so wie ein kleines Baby sozusagen da legen und sich einrollen und sozusagen den Nacken und Gesicht und Magenregion schützen.
Ich stelle mir vor, also es kommt wirklich dahin, ich schaff's vielleicht noch, den Bären anzubrüllen und nicht wegzulaufen und dann zu sagen, so, ich lege mich jetzt da mal fein hin, ne? Der kommt immer näher.
Wenn der Bär näher kommt, würde ich mich nicht
hinlegen. Ich kann mir das schwer vorstellen, da kommt einer auf mich zu, ich frage mir, ach, da lege ich mich mal schön auf den Bauch.
Was ich damit sagen will, also das ist wirklich dann, wenn der Bär physisch Kontakt mit dir macht.
Ja.
Also da musst du wiederum zwischen mehreren Sachen unterscheiden. Also du leg dich am Boden, wenn der Bär physisch Kontakt mit dir macht. Mhm. Und das ist ja auch eine natürliche Reaktion. Wir legen uns dann am Boden, versuchen unsere vitalen Teile zu schützen. Das ist ganz eine natürliche Reaktion. Bären haben manchmal eine gewisse unangenehme Angewohnheit, um eine Gefahr abzuwehren. Dazu machen sie Scheinangriffe.
Aha. Also, klingt auch nicht schön. Für jemanden, der Krallen hat und scharfe Zähne, klingt das auch schon unangenehm.
Also was Bären sehr, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Bären im Wald treffen, ist gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen aggressiven Bären im Wald treffen, ist gering. Sollten wir eine aggressive Zusammentreffen kommen, dann machen Bären manchmal, sie versuchen die Gefahr auszuweichen. Versuchen sie abzuwenden. Wie machen sie das? Naja, sie simulieren einen Angriff. Mhm. Sie laufen auf die Gefahrenquelle zu und tun so, als ob sie das angreifen. Das sieht man auch manchmal bei Hunden. Die springen auf einen zu und bellen und machen sie groß und sind aggressiv. Ist äußerst beeindruckend, funktioniert hervorragend. Jeder versteht das sofort. Hoppla, der Bär will mir wegkommen. Bären machen, sie laufen auf einen zu und drehen dann oft so einen Abstand zwischen, 5, 6, 7, 8 Metern, drehen sie dann ab und laufen wieder in eine andere Richtung zurück.
Okay.
Und das ist dann ein Scheinangriff. Also wenn ich sehe, dass ein Bär einen Scheinangriff macht, dann versuche ich mich sofort zurückzuziehen. Also lege ich mich nicht am Boden. Ich lege mich nur am Boden, wenn es sozusagen physischer, oder versuche es mich sozusagen am Boden einzuräumen, wenn physischer Kontakt ist.
Okay.
Also ja, nur weil, wenn man jetzt einen Bär sieht, muss man sich nicht sofort auf den Boden werfen.
Ja, aber das klingt ja so, als wäre das 0,001% der Fälle, wo ich dann vielleicht wirklich dahin komme, dass ich mich einrollen muss und hinlegen. Ne?
Also das passiert äußerst.
Das ist ja wirklich total gering. Ja.
Also wie gesagt, man muss äußerst ein bisschen Relation setzen. Also wenn wir zum Beispiel Kühe und Bären vergleichen, sind Kühe bedeutend gefährlicher als Bären.
Und auch häufiger.
Das natürlich auch, ja.
Die Begegnung mit Wanderern ist auch wahrscheinlicher als mit einem
Bären. Bedeutend wahrscheinlicher, ja.
Richtig, also beware of the Kuh. Wie machen das denn andere Länder mit Bären? Hast du da Einblick? Du hast ja schon gesagt, Schweden, die kommen zum Beispiel eigentlich wirklich gut damit hin. Man besendet ein paar Bären, macht sogar Versuche. Ich simuliere einen Wanderer und schaue, ob ich den Bären überhaupt treffe. Ist es bei uns ein bisschen verkrampfter vielleicht, dieser ganze Umgang? Oder haben wir einfach jetzt Pech gehabt mit Problembär Bruno und dieser anderen Dame, die aus der gleichen Sippschaft stammt?
JJ4 ist die Dame. JJ4, also, genau. Ja, also zwei Sachen dazu. Also Mitteleuropa, zum Beispiel Deutschland, das ist für mich ist das ein bisschen die Gefahr, also dieses die Gefahr des Unbekannten von Bären. Also Länder, die mit die große Bärenpopulationen haben, zum Beispiel Schweden, Norwegen und so weiter, Schweden, Rumänien zum Beispiel, die haben einen relativ robusten, gesunden Umgang mit Bären. Das heißt also, sobald ein Bär auffällig ist, wird er relativ schnell der Population entnommen. Die haben auch große Populationen, wo du das machen kannst. Und zum Beispiel in Schweden, die Unfälle, die passieren, die sind dann mal Jagdunfälle, wo sozusagen auf den Bären geschossen wird. Und natürlich, wenn du einen Bären anschießt und der sozusagen dann in seiner Nähe bist, dann kann es sein, dass er angreift. Also die meisten, gibt nur sehr wenige Unfälle in Schweden, aber die meisten Unfälle sind sozusagen im Zusammenhang mit der Jagd. Aber auffällige Bären werden in den größeren Populationen entnommen. Und es sind jetzt nicht unbedingt viele Bären, die da jedes Jahr so drauf, also dabei vom Management entnommen werden, weil sie eine Gefahr für den Menschen darstellen. Es gibt, sind nicht
so viele. Ist ja bei uns dann eigentlich ähnlich mit den sogenannten Problembären, gerade Bruno JJ4, wo man sagt, das ist jetzt ein Verhalten, das ist echt knifflig.
Ja, richtig. Also Deutschland hat ein bisschen das Problem gehabt, dass der erste Bär, der aufgetaucht ist, der berühmte Bruno, ebenso ein Problembär war. Und das ist natürlich, das ist, einerseits ist das auch, also, man muss ja sagen, die Bären, die oft, die ersten Bären, die in einem Gebiet auftauchen, sind fast immer junge Männchen. Mhm. Und die junge Männchen, die sind ja mal, sagen wir einfach so, wie es junge Männer, wir sind ein bisschen dümmer, ein bisschen aggressiver manchmal. Ja. Aber wir versuchen, also, bei den meisten Säugetieren sind es die männlichen Tiere, die abwandern. Und das sind die abwandern, sind oft die Tiere, die ein bisschen sozusagen, ja, ein bisschen mutiger sind. Und ja, die kennen auch die Gegend nicht. Und das sind manchmal tauchen sozusagen die ersten Bären, die in einem Gebiet auftauchen, das dann neu besiedelt wird, sind dann oft junge Männchen, die manchmal ein bisschen in der Nähe von Menschen hinkommen. Einerseits, weil sie sozusagen noch nicht diese große Scheu von Menschen haben, andererseits, weil sie das Gebiet nicht kennen. Und das haben wir auch in Österreich gesehen, wenn sich die Bären dann bei uns niederlassen, dann sieht man normalerweise relativ wenig von den Viechern.
Okay.
Also ich glaube, Deutschland hat das Pech gehabt, dass Bruno wirklich ein verhaltensauffälliger Bär war und der erste, der auftaucht, ist ein Problemtier und
ja, dann.
Also meiner Ansicht nach, die Behörden haben damals richtig reagiert. Also der Bär hat auffälliges Verhalten gezeigt, und ich glaube, sie haben keine andere Wahl gehabt, als den Bären wirklich zu entnehmen, was natürlich, der erste Bär seit 100 Jahren ist natürlich kein gutes Bild, aber andererseits haben sie auch, glaube ich, keine andere Wahl gehabt.
Ja, jetzt haben wir schon unheimlich viel Themen berührt und Themen besprochen. Ich habe auch ganz viel über Bären gelernt. Magst du noch kurz eine kurze Prognose geben, wie so die Zukunft zwischen Bär und Mensch aussehen könnte?
Wie sie aussehen könnte? Naja, also es hat in den letzten, seit den 70er Jahren ist es eine Renaissance der Großraubtiere in Europa. Populationen haben langsam zugenommen und breiten sich räumlich aus. Und ich glaube, was zwei Sachen dazu. Einerseits, Europa kann ohne Probleme große oder größere Bärenpopulation beheimaten. Der Bär braucht keine Wildnis, der Bär braucht im Prinzip eine Landschaft, die halbwegs natürlich ist, und das haben wir überall in Europa, und wir müssen ihn akzeptieren, wir müssen zulassen, dass er sozusagen in kleineren oder größeren Populationen leben kann. Also das ist das, was entscheidend für den Bären ist, dass wir ihn zulassen, ob wir ihn zulassen oder nicht. Das ist sozusagen unsere Entscheidung. Das ist das eine. Das andere muss man sagen, falls es auffällige Bären gibt, glaube ich, dass man da nicht lang zögert, dass man den Bären entnimmt, muss man natürlich sehr unterscheiden zwischen natürlichem Verhalten. Manche Bären kommen, wie gesagt, natürlich näher bei Menschen vorkommen, dass er zwischen natürlichem und unnatürlichem und auffälligem Verhalten unterscheidet. Und nicht jeder Bär, der in der Nähe von Menschen auftaucht, ist ein Problembär. Da muss man ganz klar unterscheiden. Also ich sehe eigentlich vorsichtig optimistisch auf die Zukunft der Bären in Europa. Sie breiten sich aus. Die Frage ist, wie viele Bären lassen wir zu?
Und wie gehen wir damit um? Ne? Also es ist richtig. Aber dafür hat man ja auch Experten wie dich, die einem da beratend zur Seite stehen können und einfach rechtzeitig auch mal eingrätschen und sagen, nee, das wird falsch interpretiert oder so könnte es eigentlich funktionieren.
Ja, also wie gesagt, die Frage ist, wie viele Bären lassen wir zu? Und das muss dann auch eine gewisse demokratische Entscheidung sein. Wenn zum Beispiel ein Land sagt, nein, wir wollen keine Bären, okay, dann ist es so. Da hat das Land oder dieser Staat für sich diese Entscheidung getroffen. Natürlich, es gibt auch diese in der Staatengemeinschaft, es gibt ja auch internationale Gesetze und Regeln sozusagen. Und diese Gesetze sagen ja, dass wir eine gewisse Anzahl von Bären zulassen sollen, dass der Bär eine schützenswerte Art ist und da ist ja auch eine demokratische Mehrheitsentscheidung, an die wir uns zu halten haben. Aber natürlich, da muss man auch gewisse Verhaltensmaßnahmen treffen, wie wir mit den Bären umgehen. Also man spricht so oft von diesem Begriff Wildtiermanagement. Also das Management von Wildtieren, das hat überhaupt nichts mit Wildtieren zu tun, ist das Management von Erwartungshaltungen von Menschen. Und also wenn wir Bären akzeptieren wollen, dann müssen wir mit den Erwartungen und Verhalten von Menschen umgehen. Wie viele Bären lassen wir zu? Wie groß wird die Population sein? Und auch was sollen wir als Menschen machen und nicht machen? Wir müssen verhindern, dass es verhaltensauffällige Bären gibt, dass Bären gefüttert werden, dass Bären Scheuen vor Mensch verlieren. Und das hat normalerweise nichts mit den Bären zu tun, sondern hat normalerweise nur was mit unseren eigenen Verhalten zu tun. Also manchmal müssen wir uns auch ein bisschen selbst an der Nase nehmen, wie wir mit den Wildtieren umgehen, um Wildtierpopulationen zuzulassen.
Das würde ich sagen, ist ein sehr schönes Schlusswort. Selber mal überlegen, wie man mit Wildtieren umgeht. Vielen, vielen Dank für dieses super ausführliche Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder zum Thema Bären oder vielleicht auch andere kleinere Räuber. Vielen, vielen Dank.
Ja, viel Spaß beim Weiterwandern.
Dankeschön. Wenn ihr den Podcast weiterhören wollt, könnt ihr auch gerne den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine der Episoden mehr. Oder ihr holt euch einfach den Newsletter, den es auf outdoor-magazin.com gibt. Aber ihr findet uns auch gedruckt am Kiosk, müsst ihr einfach mal hingehen und ein Heft kaufen. Könnt uns auch per Abo in euren Briefkasten bestellen. Und ganz klar, ihr könnt uns auch auf Facebook oder Instagram folgen. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.